Horido und Weidmannsheil, herzlich willkommen bei Folge 43. Nachdem wir uns beim letzten Mal schon mit Höckerschwan, Graugans und Saatgans beschäftigt haben, geht es heute weiter mit weiteren Gansarten wie Blässgans, Zwerggans, später dann auch noch natürlich Kanada- und Nilgans. Als zweites wird es dann wieder geben die Geschichten von Seben Aries, Pulverdampf im Paradies. Aber das stellen wir dann hinten an. Möchten wir uns zunächst mit dem Thema Federwild und Wildtierkunde beschäftigen. Mein Name ist Benedikt, ich freue mich auf eine weitere Folge mit euch. Die Blässgans oder lateinisch Ansa albifrons. Die Beschreibung: Sie ist etwas kleiner als die Graugans. An ihrer weißen Stirnblässe sowie an der schwarzen Fleckung an ihrer Unterseite gut zu erkennen. In Mitteleuropa ist die Blässgans regelmäßiger Wintergast. Dunkelgrau-braun gefärbt mit einer meist hellen Unterseite. Unregelmäßige schwarze Querflecken am Bauch. Der Schnabel der Blässgans ist rosa. Die Füße sind orange. Ihr Gewicht liegt bei etwa 2,4 Kilo, der Ganter, etwas leichter die Gans mit 2,1 Kilogramm. Die Zwerggans oder auch Ansa erythropus. Sie ist die seltenste Gänseart in Europa. Ihr Brutgebiet umfasst die Waldtundra Eurasiens. Während des Winterhalbjahres ist sie auch in Westeuropa zu beobachten. Sie ist lediglich 1,4 bis 2,2 Kilogramm schwer, ähnelt ein wenig der Blässgans, ist jedoch kleiner und deutlich dunkler. Die Stirnblässe reicht weiter nach oben als bei der Blässgans. Im Flug ist sie leicht mit der wesentlich häufigeren und weniger geschützten europäischen Blässgans zu verwechseln. Die Kurzschnabelgans oder Ansa brachyrhynchus. Die Beschreibung: Sie ist ein Brutvogel der Arktis. In Mitteleuropa überwintern die Brutvögel Spitzbergens. Im mitteleuropäischen Binnenland sind sie seltene Ehrgäste. Die Kurzschnabelgans sieht der Saatgans ähnlich. Rosa und nicht orangefarbene Füße. Auf dem Rücken aufgehellte graue, sonst graubraun gestreiftes Gefieder. Dunkler Kopf mit einem rosafarbenen Band versehener Schnabel. Das Gewicht ist etwa 2,5 bis 3,5 Kilogramm. Die Weißwangengans oder Nonnengans, lateinisch Branta leucopsis. Eine Art der Gattung der Meergänse, also die Branta. Die Weißwangengans brütet früher ausschließlich an der russischen Eismeerküste. Seit den 1970er Jahren hat sie auch den Ostseeraum besiedelt. Sie zählt mittlerweile zu den Brutvögeln Mitteleuropas. Sie ist nach wie vor jedoch überwiegend nur Wintergast. Meist als Einzelvogel oder in kleinen Truppen in Gesellschaft von Saat- und Blässgänsen. Sie hat eine enge Bindung an die Meeresküste. Sie brüten in Kolonien unterschiedlicher Größe auf Felsvorsprüngen an der Meeresküste und an Flüssen. Sie ist eine mittelgroße Gans. Sie hat ein weißes Gesicht und die weiße Stirn. Schnabel und Hals sind schwarz. Die Körperunterseite ist silbrig-weiß. Die Flügel sind schwarz-weiß quergebändert. Verhältnismäßig kurzer, rund wirkender Hals und Schnabel. Beide Geschlechter sind farbgleich. Sie ist sehr stimmfreudig. Die Ringelgans, lateinisch Branta benigna. Kleine, gesellige, lebende Art der Gattung der Meergänse, also auch wieder Branta. Sie ist die kleinste und dunkelste der Meergänsearten. Ihr Brutareal ist die arktische Kältewüste und arktische Tundra Eurasiens und Nordamerikas. In Deutschland ist sie als Wintergast an der Nordseeküste aufzufinden. Sie hat ebenfalls eine sehr enge Bindung an das Meer. Sie ist schiefergrau und hat kleine weiße Bänder auf den Halsseiten. Ober- und Unterschwanzdecken sowie der Bauch sind weiß. Schnabel, Beine und Flügel sind schwarz gefärbt. Das Gewicht ist etwa 1 bis 1,5 Kilogramm. Die Kanadagans, lateinisch Branta canadensis. Die Kanadagans gilt als die weltweit am häufigsten vorkommende Gansart. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet ist Nordamerika. In Europa wurde die Kanadagans zum Teil gezielt angesiedelt. Seit den 1970er Jahren ist sie auch in Deutschland als Brutvogel vertreten. Größer als die Graugans und damit die größte Gänseart in Europa. Das weiße Kinnband ist ein charakteristisches Merkmal der Kanadagans. Die schwarze Halsbefiederung ist gegen die graue Brust abgesetzt. Füße und Schnabel sind ebenfalls schwarz. Die Iris ist dunkelbraun. Die oberen Schwanzdecken sind ebenso wie der Bauch und die Brust grau bis fast weiß. Die Körperoberseite ist graubraun. Ihr maximales Gewicht liegt bei 7,5 Kilogramm. Im Flug sind der schwarze Kopf und Hals sowie der weiße Kehlfleck deutlich erkennbar. Besonders häufig sind fliegende Kanadagänse in den Morgen- und Abendstunden zu beobachten. Die Gänse halten sich nachts auf Gewässern auf und verlassen diese morgens, um zu ihren Nahrungsgründen zu fliegen und kehren abends wieder zu den Gewässern zurück. Abgesehen von der Paarungs- und Brutzeit leben Kanadagänse in großen Schwärmen. Die meisten der Wildgansarten können auf Weideflächen und Getreideäcker beträchtliche Schäden anrichten. Die Nilgans, lateinisch Allopochen aegyptiaca. Die Beschreibung: Sie ist afrikanischen Ursprungs. Ausgehend von Gefangenschaftsflüchtlingen breitete sie sich entlang des Rheins in Mitteleuropa aus. Charakteristisch für die Nilgans sind ihre verhältnismäßig hohen Beine sowie der dunkle Augenfleck. Der Ganter ist unwesentlich größer. Vergleichsweise hat die Nilgans eine sehr bunte Färbung. Die Färbung des Schnabels variiert von blassrot bis tiefrot. Fliegend hat sie ein großes weißes Armflügelfeld. Die Rostgans oder auch Tadorna ferruginea. Rostgänse sind den innerasiatischen Steppen und in den Halbwüsten beheimatet. In Europa gibt es wildlebende Populationen, die jedoch alle den Gefangenschaftsflüchtlingen zugerechnet werden. Beide Geschlechter sind intensiv rostbraun oder rostgelb gefärbt. Heller gelblicher oder weißer Kopf, die Vorderflügel sind weiß oder weißlich, Handschwingen und Schwanz sind schwarz, die Armschwingen sind smaragdgrün. Das Gewicht liegt etwa unter 1,5 Kilogramm. Rostgänse sind Höhlenbrüter, die mitunter auch selbst Höhlen graben. Neben pflanzlicher Kost werden auch Kleinkrebse, Würmer und Insekten, selbst Fische und Amphibien in geringen Mengen aufgenommen. Kommen wir nun zur Geschichte von Seben Aayes aus seinem Buch Pulverdampf im Garten Eden. Eine couragierte Frau. Ein Unwort des Jahres gibt es regelmäßig. Würde man aber einmal dem Wort des Jahres suchen, hätte ich dafür einen Vorschlag. Preisträgerin wäre eine Frau aus der niedersächsischen Küstenregion, die hier einfach mal Karin nenne. Karin geht nicht zur Jagd. Das muss sie auch nicht, denn die Jagdpassion ihres Mannes Rolf reicht für die ganze Familie. Aber Karin mag Hunde. Sie pflegt die Teckel, die Rolf in den Bau schickt, und hat als besonderen Schatz eine Kurzhaarhündin, die Gina heißt, aber nur Püppi genannt wird. Nun ist Püppi keineswegs, wie man wegen des Namens vermuten könnte, ein verhätscheltes Hündchen, das im Bett schläft und aus der Dose gefüttert wird. Im Gegenteil, Püppi darf zwar alles im Haus, ist aber ansonsten ein außergewöhnlich hochdekorierter Jagdhund, der alles, was es an Prüfungen gibt, mit Bestnoten bestanden hat. Rolf und Püppi sind ein Gespann, das in einer Harmonie jagt, die man zumindest einem Tier kaum zutrauen sollte. Freunde behaupten, die feine Hündin habe mehr Jagdverstand als mancher Mensch mit grünem Hut. Kein Wunder, dass Karin und Rolf gedrängt wurden, mit diesem Ausnahmehund zu züchten. Der beste Rüde würde ausgesucht und nach 8 Wochen lagen kleine Welpen im Haus. Karin pflegte sie mit viel Aufwand und noch mehr Herz. So ein Wurf junger Hunde ist für Züchter eine große, aber leider nur kurz währende Freude. Nur knapp 9 Wochen dauerte es, da standen zu einem festgesetzten Termin viele Autos vor dem Tor und auf der Terrasse saßen alle künftigen Führer der Welpen, um sich ihren Hund abzuholen. Weil es verständlicherweise große Nachfrage nach diesen Welpen gab, hatten Karin und Rolf sich die Hände, in die sie ihre Kinder geben wollten, sorgfältig aussuchen können. Manche kannten sie persönlich, andere hatten sie aufgrund der Fürsprache von Bekannten die Zusage erhalten. Und blickte man so in die dort versammelte Kaffeerunde, schien sie eine gute Wahl getroffen zu haben. Allerdings war der Karin aufgefallen, dass ein Mann, als er ankam, nicht als erstes zu den spielenden Welpen ging, um seinen zu begrüßen und mal auf den Arm zu nehmen. Andere Familien hatten sich ihren Welpen sofort geholt und mit ihm gespielt und trugen ihn noch jetzt beim Kaffeetrinken schlafend auf dem Schoß. Die Runde der Jäger unterhielt sich angeregt über Jagd, Hunde und natürlich über die Führung ihrer künftigen Jagdgefährten. Ein schöner Sommernachmittag auf der Terrasse des Züchterhauses und es war schon fast Abend, als die Gäste sich verabschiedeten. Sie trugen Freude im Herzen und einen kleinen Hund auf dem Arm. Nur einer ging durchs Tor, der hatte einen roten Kopf und keinen Hund auf dem Arm. Eine couragierte Frau hatte mit einem knappen Wort das Schicksal eines Hundelebens gewendet. Wie gesagt, den Züchtern war schon aufgefallen, dass sich einer der künftigen Hundebesitzer nicht so sehr wie die anderen für den ihm telefonisch versprochenen Welpen interessierte. Das Unbehagen darüber hatte sie aber unterdrückt. Dafür beteiligte sich der Fremde aber an der Diskussion um die Methoden von Ausbildung zu Hunden. Er besaß sogar ein generelles Patentrezept. Als er es bereitwillig den anderen mitteilte, fuhr es dem Rolf wie ein Messer in den Bauch. Tierpsychologie hin oder her, belehrte der Mann die erstaunte Runde. Das ist mir zu kompliziert. Ich bin ein erfahrener Abrichter und bediene mich einer elementaren Sprache, die jeder Hund versteht. Und wenn er noch so dämlich ist, ich lasse ihn hungern und dursten, dann kann ich mit Wasser und Futter alles erreichen, was ich will. Das Gesicht des Züchters Rolf verfinsterte sich und er sah voller Sorge auf die kleine helle Hündin mit dem braunen Kopf, die jetzt noch unbeschwert auf dem Rasen spielte. Groll stieg in ihm auf und er blieb ein höflicher Mann. Rolf wunderte sich über seine Frau Karin. Er wusste, wie sehr sie an die Welpen hing und wie traurig sie eigentlich war, heute alle abgeben zu müssen. Wie sehr hatte sie sich doch gesorgt und immer wieder gefragt, ob auch alle in gute Hände kämen. Aber als dieser Mann davon sprach, seinen Hund mit Hunger und Durst zu erziehen, spielte nur ein Lächeln um Karins Mund und sie servierte freundlich frischen Kuchen. Sie wusste längst, was sie wollte. Zuletzt, als alle gingen und Rolf jeden Welpen in den Arm seines neuen Besitzers legte, waltete Karin ganz ruhig, aber mit mentaler Kraft einer Frau. Sie nahm die helle Hündin mit dem braunen Kopf auf den Arm, trat vor den erfahrenen Abrichter und sagte freundlich: »Herr B., hatten Sie Auslagen, um hierher zu kommen? Wenn ja, dann bekommen Sie diese von mir ersetzt. Der Hund bleibt hier.« Das war's mit der Folge für heute. Ich freue mich auf euer Wiederhören und würde mich ebenso freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet, zu finden unter online-zum-jagdschein-de. Bis dahin, Horido und Weidmannsheil.